ARD. Wir haben es nicht mit friedlichem studentischem Protest zu tun, angefangen davon, dass es auch fraglich ist, wer die Akteure dort waren.
Zunächst mal ist der Meinungsraum, gerade in der Diskussion in der Universität, ein Diskursraum. Da muss also diskursiv mit Dingen umgegangen werden und eben nicht repressiv.
Wir müssen uns alle die Frage stellen, im Verhältnis zu Israel darauf zu drängen, auf die Deeskalation zu setzen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Danach sah es fast aus am Anfang der Woche.
Ja, die ist jetzt aber in weite Ferne gerückt. Stattdessen droht eine Bodenoffensive in Rafah.
Die Stadt im Süden des Gazastreifens ist heillos überfüllt. Über 1 Million Palästinenser hat hier Schutz gesucht. Israel fordert sie nun auf, die Stadt zu verlassen.
Ja, verlassen, aber wohin? Die Lage ist für die leidende Bevölkerung so gut wie aussichtslos.
Und weltweit spitzt sich der Protest gegen Israels Regierung und deren geplante Großoffensive zu. Sollte es dazu kommen, werde die USA keine Waffen mehr an Israel liefern, hat US-Präsident Joe Biden angekündigt.
Proteste gegen Israel gibt es auch an den Universitäten. Seit Wochen besetzen Studierende in den USA die Hochschulen. Diese Woche wurde an der Berliner Freien Universität ein pro-palästinensisches Protestcamp geräumt.
Und selbst beim Eurovision Song Contest im südschwedischen Malmö dominieren anti-israelische Proteste.
Wo liegen die Grenzen zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus bei den aktuellen Protesten? Eine immer wieder gestellte Frage. Darum geht's heute auch bei den News Junkies mit Martin Spiller.
Und Jenny Barke. Hallo.
Hi.
Der ESC, seit Jahrzehnten ein Symbol des Friedens, des Zusammenkommens verschiedener Kulturen, des europäischen Gedankens. Ein paar Stunden lang Friede, Freude, Eierkuchen, quietschige Popmusik, exzentrische Kostüme, abgefahrene Lichtshows.
Freust du dich schon drauf?
Ein bisschen.
Aber die Krisenzeiten, die holen auch den ESC immer wieder ein. Wie jetzt, vor 2 Jahren, wurde Russland ausgeschlossen, nachdem Putin die Ukraine überfallen hatte. Und dieses Jahr ist die Teilnahme Israels umstritten. Das Land schickt am Samstag die Sängerin Eden Golan ins Rennen mit diesem schrecklichen Lied hier.
Holt dich das emotional nicht ab?
Nein.
Na gut, klingt nach einer ganz typischen ESC-Powerballade.
In die aber sehr viel reingelesen wird. Da sind die Tänzer auf der Bühne, die die israelische Sängerin Eden Golan dann umringen. Und einige mutmaßen, die würden die Opfer des Hamas-Angriffs darstellen.
Da könnte man jetzt noch drüber diskutieren, ob diese Interpretation stimmt. Aber dass das Lied sich klar gegen den Terror der Hamas richtete, wurde noch deutlicher beim Titel. In einer ersten Version war der noch October Rain benannt. Das gab dann schon einen klaren Bezug auf das Massaker am 7. Oktober vergangenen Jahres.
Ja, und damit eigentlich ein absolutes No-Go, denn der ESC, der hat im Wettbewerb viele Regeln und eine davon ist, der ESC ist unpolitisch. Formal natürlich, denn es ist ein bisschen Blödsinn. Es gibt ja jedes Jahr immer wieder Messages, Botschaften, die gar nicht anders als gesellschaftspolitisch verstanden werden können. Naja, jetzt wurde der Song aber überarbeitet. Einige Textpassagen wurden umgeschrieben und er heißt jetzt auch anders, nämlich Hurricane statt October Rain.
Und Fans hat Eden Golan definitiv. Sie wurde beim Halbfinale von den Fernsehzuschauern ins Finale gewählt.
Our fifth finalist is Israel.
Jubel bei vielen im Publikum, aber wie Reporterinnen und Reporter vor Ort berichten, auch Buhrufe vor, während und nach ihres Auftritts.
Ja, und das war nicht der einzige Protest. 12.000 Menschen haben in Malmö am Donnerstagabend während des Halbfinales protestiert. Viele fordern weiterhin den Boykott Israels wegen der Politik Netanjahus und der geplanten Bodenoffensive in Rafah. Jeder Dritte in der südschwedischen Stadt, also Malmö, hat Wurzeln im Nahen Osten.
Und viele ESC-Fans, Kulturschaffende und Pro-Palästina-Aktivisten werfen der Europäischen Rundfunkunion EBU, die den ESC austrägt, vor, jetzt Doppelstandards anzuwenden. Denn Russland ist ja ausgeschlossen worden vor 2 Jahren, Israel jetzt aber nicht, trotz des Kriegs im Gazastreifen. Der stellvertretende EBU-Generaldirektor Jean-Philippe de Tender begründet das so.
Es geht hier um den öffentlich-rechtlichen Sender KAM. Unsere Gremien sind zu dem Schluss gekommen, Programmen, das kann, alle Anforderungen erfüllt, die die EBU an die teilnehmenden Sender stellt. Als 2022 Russland die Ukraine invadierte, gab es unter den Mitgliedsländern einen breiten Konsens, Russland auszuschließen. Die drei öffentlich-rechtlichen russischen Sender haben außerdem gegen die Regeln der Rundfunkunion verstoßen. Das ist nicht der Fall bei Kan, einem unabhängigen öffentlich-rechtlichen Sender in Israel.
Das sehen die Demonstranten anders. Es blieb zwar bei den Protesten in Malmö friedlich, aber es gibt auch Berichte von antisemitischen Parolen gegen die teilnehmenden Israelis. Und dass die Lage nicht weiter eskaliert, das lag auch am enormen Polizeiaufkommen. Es gibt weiterhin die Sorge, dass es beim ESC eben am Samstagabend dann selbst zu Anschlägen und Attentaten in Malmö kommen könnte. Und kein ESC zuvor wurde jemals von so viel bewaffneten Polizisten geschützt.
Ja, und leidtragend ist eben die ganze israelische Delegation. Die muss permanent geschützt werden. Die Sängerin Eden Golan, die darf ihr Hotelzimmer nicht verlassen. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Schon eine beschämende Entwicklung, oder?
Ja, absolut. Finde ich auch. Also das ist eindeutig antisemitisch und gehört da auch nicht hin. Ja, und es gibt auch Stimmen, die sagen, nein, der Boykottaufruf hat nichts mit der aktuellen Kriegslage zu tun. Malmö sei schon seit längerem Hotspot des Antisemitismus, sagt zum Beispiel der schwedische Journalist Peter Wemblad von der Tageszeitung Svenska Dagbladet.
Der Eurovision ist ja schon 2013 in Malmö abgehalten worden. Damals tobte kein Krieg, aber schon damals gab es Forderungen, Israel auszuschließen. Demonstrationen wurden abgehalten, es gab Unruhen. Die Veranstaltung konnte nur unter großem Sicherheitsaufwand stattfinden. Die Stadt Malmö hat es nicht geschafft, den verbreiteten Antisemitismus einzudämmen. Es ist schon fast ein Hohn, dass der Eurovision wieder in Malmö stattfindet, ganz losgelöst vom aktuellen Krieg.
Ja, und nicht nur in Malmö rund um den ESC ist die Stimmung politisch aufgeheizt, sondern auch an den Hochschulen in den USA, aber auch hier in Deutschland. Fangen wir bei uns an. Am Dienstag ist ja an der Freien Universität in Berlin ein pro-palästinensisches Protestcamp geräumt worden.
Ja, da sind rund 150 pro-palästinensische Aktivisten auf den Hof der FU gekommen, haben diesen besetzt. Es seien teils antisemitische Parolen gerufen worden. Der Lehrbetrieb wurde eingestellt und die Hochschulleitung hat sofort die Polizei gerufen. 200 Beamte haben dann das Camp geräumt. 80 Menschen wurden dabei festgenommen wegen Volksverhetzung und Hausfriedensbruch.
Ja, und an dem Camp gab es danach viel Kritik. Unter anderem kam die von Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner von der CDU und auch Berlins Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra von der SPD verurteilte die Besetzung scharf.
Wir haben es nicht mit friedlichem studentischem Protest zu tun, angefangen davon, dass es auch fraglich ist, wer die Akteure dort waren. Das werden wir mit der Polizei auswerten, wahrscheinlich nicht nur Studierende. Aber es gab eben von Anfang an verbotene Parolen, Hetze, Verbrennung von Israel-Fahnen, Handgreiflichkeiten gegen jüdische Gegendemonstranten und erhebliche Sachbeschädigungen. Insofern stimmt das nicht, dass es hier einen friedlichen studentischen Protest gab nach dem Motto, wir wollen ja nur reden.
Das sehen viele Berliner Dozentinnen und Dozenten anders. 300 Lehrende haben einen offenen Brief mit unterschrieben, insgesamt etwa 900 in ganz Deutschland. Und darin solidarisieren sie sich mit den Protesten und den Studierenden. Es heißt unter anderem in dem offenen Brief, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind grundlegende demokratische Rechte, die auch und gerade an Universitäten zu schützen sind. Angesichts der angekündigten Bombardierung Rafahs und der Verschärfung der humanitären Krise in Gaza sollte die Dringlichkeit des Anliegens der Protestierenden auch für jene nachvollziehbar sein, die nicht alle konkreten Forderungen teilen oder die gewählte Aktionsform für nicht geeignet halten, so heißt es in dem offenen Brief. Und sie fordern die Berliner Hochschulleitungen auf, von Polizeieinsätzen abzusehen. Das Präsidium der FU habe die Pflicht verletzt, eine dialogische und gewaltfreie Lösung anzustreben.
Ja, dieser offene Brief, der hat allerdings wiederum eine große Welle der Empörung ausgelöst. Fassungslos war zum Beispiel die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Statt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, würden Uni-Besetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost. So wörtlich.
Ganz anders als die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sieht es Ralf Michels. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg. Und er hat zwar den Brief nicht unterschrieben, aber er steht den Unterzeichnern nahe. Im Deutschlandfunk hat er begründet, warum.
Zunächst mal ist der Meinungsraum, gerade in der Diskussion in der Universität, ein Diskursraum. Da muss also diskursiv mit Dingen umgegangen werden und eben nicht repressiv. Ich glaube, damit beschäftigt sich der Text. Der Text sagt ja überhaupt nichts dazu, ob die Proteste inhaltlich berechtigt sind oder wer im Nahen Osten Recht hat oder Ähnliches.
Also, er sieht den offenen Brief nicht als Verharmlosung von Antisemitismus, sondern als Aufforderung, dass in Hochschulen eben offene Räume bleiben müssen für verschiedene Meinungen. Und dazu gäbe es keine Chance mit der unmittelbaren Räumung der Protestcamps. Viel heftiger als hier noch sind die Proteste in den USA, an den Universitäten, wo sie auch schon viel länger andauern. Viele Studierende solidarisieren sich mit den Palästinensern, errichten dort Protestcamps vor den Unis.
Ja, und teilweise werden leider auch jüdische Studenten beschimpft.
Zuletzt hat die Polizei mehrere Protestcamps dort aufgelöst. An der University of Wisconsin, an der Florida State University, der University of North Carolina. Also da scheint der angesprochene Dialog eher an seine Grenzen zu stoßen.
Ja. Und vor allem an der Columbia University New York. Dort hat die Polizei ein Zeltlager geräumt und dabei 300 Personen festgenommen. Sie seien geschlagen worden, behauptet diese Frau.
They ambushed us, they tackled us, they beat us. And I want to also highlight that majority of the protesters there last night were young women. We're young college women from marginalized communities.
Ja, und das, obwohl die Mehrzahl der Protestler aus sozial benachteiligten Gruppen gekommen sei, sagt sie. Andere sagen was ganz anderes, dass das nämlich gar nicht alles Studenten waren. Bürgermeister Eric Adams.
Approximately 300 people were arrested. We are processing the arrests to distinguish between who were actual students and who were not supposed to be on the ground. But those who broke into the building did include students. It was led by individuals who are not affiliated with the university.
Also gerade die Anführer, die hätten gar nichts mit der Universität zu tun gehabt.
Und die wohl schlimmsten Gewaltszenen gab es in Los Angeles. Auseinandersetzungen zwischen pro-palästinensischen Studierenden und jüdischen Gruppen mit Stöcken und mit Pfefferspray. Mindestens 15 Menschen wurden da verletzt. Auch dort hatte es auf dem Campus ein Camp mit Hunderten von Zelten gegeben. Die Unileitung habe das viel zu lange einfach hingenommen und viel zu spät gehandelt, sagt dieser Student.
They could have stepped in a little sooner because it was very violent. For a long time, many hours.
Auch hier war die Universität hin und her gerissen zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und der Sicherheit der Studierenden. Vor allem die jüdischen Studierenden fühlten sich bedroht. Aber andererseits, wie wir gesehen haben, bei einer Räumung, da droht dann auch eine Eskalation. So hier die Studentin Sarah.
It is tense. I am also very upset and very angry. Violence between protesters is never the option. It's never the answer. It's never going to actually get people to hear you out.
Sie sei wütend. Gewalt sei nie eine Lösung. So werde man mit seinen Positionen auch nicht gehört.
Also solche Stimmen gibt es zwischen all den anderen auch noch.
Die Proteste sind natürlich längst auch großes Thema in der Politik. Die einen, vor allem viele Republikaner, die werfen der Regierung vor, tatenlos dem Chaos an den Universitäten zuzusehen. Stoppt die Proteste jetzt, postete zum Beispiel Donald Trump in seinem eigenen Online-Netzwerk.
Die anderen lehnen mehr Härte ab. Der demokratische Senator Tim Kaine aus Virginia sagt, die Nationalgarde auf die Universitätsgelände zu rufen, das würde sehr viele Leute daran erinnern, was während des Vietnamkriegs passierte. Und das ging nicht gut aus.
Ja, und das liest und hört man ja immer häufiger, diesen Vergleich mit 1968, mit den Protesten gegen den Vietnamkrieg. Tatsächlich gibt es Parallelen, aber auch ziemlich große Unterschiede.
Auch wenn die aktuellen Proteste nicht zu unterschätzen sind, verglichen mit denen damals gegen den Vietnamkrieg, seien sie immer noch ziemlich moderat, sagt zum Beispiel Angus Johnston, Professor an der City University in New York im Fernsehsender PBS. Und weiter, wir haben bisher nicht, wie Ende der 60er Jahre, wirklich Krawalle gesehen, Steine, die auf Polizisten fliegen oder gar Gebäude, die wie damals in Brand gesteckt wurden.
Ja, und Tote gab es damals leider auch bei einem Einsatz besagter Nationalgarde, nämlich an der Kent State University in Ohio 1970. Da wurden 4 Studenten einfach erschossen.
Es muss aber natürlich auch diesmal nicht moderat bleiben. Polizeieinsätze mit Massenfestnahmen von Studierenden und in einigen Fällen Schlagstockeinsätze gegen Dozenten, das produziert natürlich Bilder, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten.
Genau, also die Macht der Bilder und zwar völlig unabhängig davon, was wirklich passiert ist, wie die Polizei vorgegangen ist, aber diese Bilder im Netz, wenn die verbreitet werden, da lässt sich natürlich immer auch Stimmung mitmachen, rationalisieren.
Ja, und das Ganze ist auch ein großes Problem für Joe Biden, denn der will im Herbst ja wiedergewählt werden. Und es gibt eine CNN-Umfrage, die zeigt, 71% der Befragten sind mit Bidens Umgang mit dem Nahostkrieg unzufrieden und nur 28% zufrieden.
Ja, und selbst seine eigene Partei, die Demokraten, sind gespalten. Ähnlich übrigens wie damals 68, zu Zeiten des ebenfalls demokratischen Präsidenten Johnson. Zurück zur heutigen Zeit. Gerade bei jungen und muslimischen Wählergruppen, da droht Biden entscheidende Stimmen zu verlieren.
Nun scheint der seit einiger Zeit seinen Kurs zu justieren. Immer häufiger ist eine vorsichtige Distanzierung von Netanyahu zu beobachten. Biden drängt immer wieder darauf, mehr Hilfslieferungen zuzulassen. Also bestimmt auch aus Überzeugung, aber sicherlich auch der Druck, der mag eine Rolle spielen.
Ja, und zwar Druck nicht nur aus der Wählerschaft, sondern auch den Parlamenten mittlerweile. Viele demokratische Abgeordnete sind ebenfalls unzufrieden mit der Haltung ihres eigenen Präsidenten. Zuletzt hatten 88 Abgeordnete des Repräsentantenhauses einen Brief an Biden geschrieben und ihn aufgefordert, stärker als bisher auf die Netanyahu-Regierung einzuwirken.
88, das ist fast die Hälfte der Abgeordneten dort, also das ist keine klare Minderheit.
Genau, in diesem Brief heißt es, Biden müsse alles tun, eine weitere humanitäre Katastrophe zu verhindern. Israel habe sich wiederholt Aufforderungen widersetzt, genügend See- und Landwege für Hilfslieferungen offen zu halten. Damit verstoße die Netanyahu-Regierung gegen das Auslandshilfegesetz und das besage, bei amerikanischer Unterstützung müssten die Länder Hilfslieferungen zulassen.
Und jetzt gibt es offenbar eine neue Situation. Es geht um die seit langem befürchtete Offensive Israels gegen die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Da warnen ja nicht nur die USA seit langem. Ein groß angelegter Militäreinsatz werde dramatische humanitäre Folgen haben. Wir hatten uns in den News Junkies ja auch schon öfter mit dem Szenario beschäftigt.
Genau, das Szenario, das könnte jetzt aber bevorstehen. Es gibt ein Vorrücken Israels, das sich zumindest als Beginn der Rafah-Offensive deuten lässt. Dazu hat das Militär Einwohner des östlichen Teils von Rafah aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa 110.000 Menschen aus der Küstenstadt geflohen.
Und noch über 1 Million lebt dort aber. Diesmal sind es nicht mehr nur beschwichtigende Worte. Joe Biden hat angekündigt, wegen der Invasion Waffenlieferungen auszusetzen. Die Einschätzung der ARD-Korrespondentin Isabel Karas.
Also wenn Biden diese Ankündigung wahrmacht, wäre das eine wesentliche Veränderung der US-Unterstützung für Israel, zumindest was die Offensive angeht. Biden hat sich ja vor allem besorgt darüber gezeigt, was ein weiteres Vorrücken der israelischen Armee nach Rafah für all die Flüchtlinge dort bedeuten würde. Bomben, die die USA zuletzt noch geliefert haben, seien benutzt worden, um Zivilisten zu töten, das hat er bei CNN gesagt. Eine Lieferung von mehreren tausend Bomben soll deshalb letzte Woche schon vorübergehend gestoppt worden sein. Offiziell war bisher zwar immer noch von einer Munitionslieferung die Rede, aber Biden hat sich jetzt klar auf diese Bomben bezogen. Und auch Artilleriegeschosse hat er genannt, als es um die Waffen ging, die die USA möglicherweise nicht mehr liefern.
Biden hält die Invasion für falsch, wegen der Flüchtlinge, aber auch, weil sie Israel mehr schade als nutze.
He's hurting Israel more than helping Israel.
Es soll dann auch ein 30-minütiges Telefonat mit Benjamin Netanyahu gegeben haben, in dem Biden seine Haltung klargemacht habe. Das Gespräch sei konstruktiv verlaufen.
Okay, also klare Worte.
Genau. Jedenfalls reagierte Netanyahu ungefähr so trotzig wie erwartet. Sein Land sei bereit, notfalls alleine zu kämpfen, sagte in einer Videobotschaft. Wir werden, wenn es sein muss, mit unseren Fingernägeln kämpfen. Und Ben-Gvir, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, der schrob auf X die Worte Biden und Hamas. Und dazwischen gab es ein Herz.
Okay. Also für Biden ist das eine Gratwanderung. Er hofft immer noch auf ein Abkommen über eine Waffenruhe, über eine Freilassung der Geiseln. Und darüber wird verhandelt. Das geht aber momentan natürlich nicht ohne Netanyahu. Öffentlich muss er gleichzeitig Distanz halten.
Wie moderat die Proteste an den Unis oder auch auf der Straße weitergehen, hängt natürlich am Ende auch davon ab, wie sich der Konflikt im Nahen Osten weiterentwickelt und wie dann im nächsten Schritt die USA und der Westen darauf dann reagieren. Das war's von uns für heute. Die News Junkies für diese Woche gehen zu Ende mit Martin Spiller
und Jenny Barke. Tschüss, schönes Wochenende.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.